Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sieniawski und
Matteo Kries, Direktor des Vitra Design Museums.
Nike gehört gerade nicht zu den Siegesgöttern. Beim Sportmodehersteller aus den USA gibt es einen Wechsel auf dem Chefsessel, weil ihm die Kundschaft wegbricht. Andere Marken sind gerade gefragter. Im Museum, da wird das Design von Sportanzügen, Turnschuhen und dem Logo gefeiert. Ab morgen heißt es im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, Nike Form Follows Motion. Matteo Kries, der Titel, der klingt ja fast wie das puristische Bauhaus-Ideal, Form Follows Function, dem Verzicht auf Überflüssiges. Aber wenn man sich zum Beispiel die bunten, protzigen Schuhmodelle Shox mit den dicken Dämpfern unter der Sohle anguckt, ist das auch eine Reduktion auf Funktion?
Ja, das Interessante ist, dass Design in der Welt des Sports eigentlich unterschiedliche Funktionen hat. Es hat natürlich zum einen die Funktion, Sportler bei ihrem Sport zu unterstützen, Menschen schneller zu machen, die Leistung zu steigern. Aber Design hat im Sportkontext immer auch die Funktion, etwas auszudrücken, also Leistung auszudrücken, Geschwindigkeit auszudrücken. Und so erklärt sich, dass manchmal auch vielleicht übertriebene ästhetische Merkmale zu finden sind.
Wie aufwendig ist denn der Designprozess von Turnschuhen heutzutage?
Der ist sehr aufwendig. Also man guckt selten hinter die Kulissen, denn so ein großer Konzern wie Nike lässt sich eigentlich ungern über die Schultern schauen. Da sind sehr viele Menschen beteiligt. Nike beschäftigt ungefähr 600 Produktdesigner in seinen eigenen Studios. Es gibt ein riesiges Sportforschungslabor in Portland, Oregon, wo Nike seinen Hauptsitz hat. Da wird untersucht, wie der menschliche Körper in Bewegung sich verhält. Da werden Kräfte studiert, da wird die Bionik des Körpers untersucht. Und all das fließt dann in den Designprozess ein.
Nike hat ja auch so ein Department of Nike Archives. Also das ist sozusagen das firmeneigene Archiv. Zum ersten Mal, heißt es, präsentiert eine Ausstellung die kuratierte Auswahl aus Beständen aus eben diesem Archiv, das mehr als 200.000 Objekte umfasst. Hat der Kurator, das ist Glenn Adamson in diesem Fall, dieses Archiv betreten und sich die Objekte selber aussuchen können?
Ja, natürlich, mehrmals. Also ist interessant, dass Nike, seitdem das Unternehmen in den späten 60ern, frühen 70er Jahren entstand, schon damals angefangen hat, Dinge aufzubewahren, bestimmte neue Modelle ins Archiv zu tun. Heute ist das wahrscheinlich eines der größten Firmenarchive weltweit überhaupt, mit mehreren Archivaren. Alles ist digitalisiert, also da kann sich so manches Museum ein Stück abschneiden. Dieses Archiv war aber noch nie in einer Ausstellung gezeigt worden. Und als wir das realisierten, haben wir natürlich sofort gesagt, das müssen wir machen. Wir müssen dieses Archiv erschließen und zeigen in einer Ausstellung. Glenn Adamson war dann mehrmals dort. Und es war aber eine Bedingung, dass wir freie Auswahl haben. Also es ist keine Ausstellung von Nike, wo Nike überall reingeredet hat, sondern die Unabhängigkeit war wirklich die Voraussetzung dafür. Und daran hat sich Nike auch gehalten.
Aber bei Ihnen im Ankündigungstext, da heißt es, faszinierende Designgeschichte, Diskurse über Diversität und Inklusion, Zusammenspiel dynamischer Formen, innovativer Materialien, eines hochwirksamen Brandings. Das klingt nach Produktkatalog.
Finde ich nicht. Also das ist eine Beschreibung dessen, was wir beobachtet haben. Das ist unsere Aussage dazu. Natürlich ist Nike eine faszinierende Firma. Also das kann man schon so sagen, weil da einfach wirklich hochinteressante Geschichten drin stecken. Allein die Geschichte der Air-Sohle zum Beispiel oder auch die Erfindung der Waffelsohle in den 1970er Jahren. Das waren wirklich Design-Innovationen, die unglaublich wichtig waren. Und das wollen wir natürlich auch so benennen.
Und welchen Anteil am Erfolg von Nike hat das Design dieses berühmten Häkchenlogos, Swoosh?
Ja, das Swoosh-Logo hat einen sehr großen Anteil. Es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Logos überhaupt. Es wird auf der ganzen Welt verstanden. Und es ist natürlich auch eine unglaublich elegante Designleistung. Diese zwei Kurven, die sich dann so treffen. Und es hat Dynamik, es hat trotzdem eine Ruhe und Ausgewogenheit. Also darüber könnte man ein Buch schreiben, über nur dieses Logo. Und ja, so ein Logo hat es natürlich gebraucht, um die Marke zu transportieren und auch um zu transportieren, wofür diese Marke eigentlich stehen will. Es ist ein Logo, was von Geschwindigkeit spricht, von Dynamik, Athletik, aber eben auch von Eleganz. Und ich glaube, das beides zusammen kann man auch ganz gut als Charakterisierung dieses Unternehmens beschreiben.
Rücken Sie auch die Designer in den Vordergrund, also Namen wie Diane Katz, Tinker Hatfield oder den früh verstorbenen Virgil Abloh, während früher einfach so die Produkte eher im Vordergrund standen?
Ja, also bei Nike ist Design wie bei vielen großen Konzernen immer Teamwork, also da sind viele Menschen beteiligt. Aber es gab über die Jahrzehnte immer wieder so einzelne Designpersonen, auch im Unternehmen selbst, die das Design sehr geprägt haben. Sie haben Diane Katz genannt. Das war die erste Designerin bei Nike, die sich überhaupt mit Bekleidung beschäftigt hat. Am Anfang in den frühen 70ern hat Nike ausschließlich Schuhe gemacht. Und der Schritt dann hin zu Sportswear war ein Schritt in der Ausbreitung und im Erfolg des Unternehmens. Dann gab es Tinker Hatfield, auch so eine Design-Ikone im Unternehmen. Der hat zum Beispiel den Air Max gestaltet, mit dem diese Air-Technologie ihren Durchbruch feierte. Also diese Personen, die untersuchen wir. Und in den letzten 10 Jahren ungefähr hat Nike dann auch begonnen, mit Designern außerhalb des Unternehmens zu kooperieren. Sie haben Virgil Abloh genannt, darunter sind aber auch bestimmte Modehäuser wie Comme des Garçons zum Beispiel. Und wir haben auch in der Ausstellung Modelle, die Nike zusammen mit bestimmten auch Popstars zum Beispiel gemacht hat. Etwa einen Schuh, der für Elton John gemacht wurde, für ein Konzert, wo er den dann getragen hat. Oder auch Objekte, die Serena Williams, die Tennisspielerin, selbst gezeichnet hat, wie sie sie haben möchte. Und Nike hat sie dann nach Serena Williams Entwürfen hergestellt.
Ja, Sportschuhe, auch von New Balance, Adidas, Fila und viele andere mehr, müssen wir jetzt auch mal nennen, sind mehr als nur Sportschuhe. Sie sind Teil der Popkulturwelt. Sie haben es jetzt auch schon erwähnt, in Musikvideos, Fotos von MusikerInnen, Teil der Jugendkultur, sogar verehrte Sammlerobjekte. Können Sie sich diesen Fetischismus erklären?
Ja, ich glaube, der ist zu erklären damit, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo Konsum, wo bestimmte Objekte uns selber eigentlich ausdrücken. Wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft mit klaren Klassen, sondern wir ordnen uns bestimmten Subkulturen oder Milieus zu und nicht zuletzt darüber, was wir anhaben und was wir an den Füßen tragen. Und insofern haben gerade Sneaker in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich die frühere formelle Mode, die auch ein Ausdrucksmittel war, abgelöst, auch in der Berufswelt. Und heute zeigt man eben, wie gut man so über die letzten Trends Bescheid weiß, indem man die richtigen Sneaker anhat. Also das hat viel mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun, aber auch, muss man sagen, mit einem sehr geschickten Marketing.
Das klingt alles sehr schillernd und bunt. Welchen Stellenwert haben denn die sozialen Bedingungen der Produktion in Schwellenländern, der Ressourcenverbrauch? Man weiß ja, die konventionelle Modebranche, die hat eine sehr schlechte Klimabilanz.
Ja, also die Klimabilanz und auch die Arbeitsbedingungen sind immer wieder ein Thema bei so großen Konzernen wie Nike. Da gibt es eine sehr aufmerksame und kritische Öffentlichkeit. Das ist auch gut so, das soll so sein. Das Unternehmen hat immer wieder versucht nachzujustieren, zu verbessern, hat sehr früh auch darauf reagiert, in den 1990er Jahren schon.
Aber greifen Sie das auf in der Ausstellung auch, diese Themen?
Ja, wir greifen zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit in der Ausstellung in einem eigenen Bereich auf und untersuchen, wie Nike heute im Designprozess das Thema Nachhaltigkeit einfließen lässt, wie es die Energiebilanz, die CO2-Bilanz von bestimmten Objekten misst und versucht, wirklich systematisch niedrig zu halten bei neuen Objekten. Das Thema Arbeitsbedingungen, darüber sprechen wir im Katalog, in der Ausstellung selbst, ist so ein Thema wirklich schwer zu behandeln. Und es ist eine Ausstellung über eine Designgeschichte. Deshalb haben wir uns entschieden, das im Katalog zu machen.
In der Ausstellung ist ja auch Bekleidung im Sinne von Hosen und auch Jacken zu sehen. Da gab es kürzlich bei Olympia Kritik an Nike wegen zu knapper Outfits für US-Sportlerinnen. Also wie blicken Sie als Designkenner darauf, auf den Trend zu immer knapperen und immer kontuierteren Designs?
Ja, dieser Trend ist zu sehen. Der ist sicherlich auch durch vieles verstärkt worden in den letzten 10, 20 Jahren. Auf Social Media sehen Sie das immer stärker. Der Trend ist da und ich finde ihn auch nicht toll. Und ich verstehe auch, wenn so etwas kritisiert wird. Normalerweise werden solche Sportoutfits immer im Dialog mit AthletInnen entwickelt. Ich gehe davon aus, dass das auch hier der Fall war. Insofern auch, dass den Athleten nicht aufoktroyiert wurde. Aber ich muss ehrlich sagen, so genau kenne ich jetzt die Vorgeschichte dieser Outfits auch nicht. Man muss aber auch sagen, dass es genauso den Gegentrend zu dieser immer stärkeren Körperbetonung oder Sexiness vermeintlich gibt. Nämlich, dass auch diverse Körper, also Körper, die nicht den klassischen Normmaßen entsprechen, gezeigt werden, dass auch im Sportdesign immer stärker das Thema der Inklusion, also Menschen mit besonderen Einschränkungen, berücksichtigt wird. Also wir sehen eigentlich im Moment beides. Wir sehen eine Tendenz, den Körper immer stärker zu entblößen, auch zu sexualisieren vielleicht. Auf der anderen Seite aber auch ein wachsendes Bewusstsein für die Vielfalt der unterschiedlichen Körper, die es gibt.
Sagt Vitra Design Museums Direktor Matteo Gries über die neue Ausstellung eben dort Nike Form Follows Motion. Vielen Dank für dieses Korsegespräch.
Vielen Dank.
Soweit der Korse-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben jederzeit in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Und Korse gibt's im Deutschlandfunk live immer montags bis samstags um 15.05 Uhr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Korso. Kunst und Pop.